Schön, euch von hier vorne zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe die letzten Wochen mal wieder meine Lieblings-Krimiserie angefangen zu lesen. Kennt man nicht so sehr, hat, glaube ich, auch irgendwie es nicht auf höhere Bestsellerlisten des Spiegels geschafft. Charles Todd heißt der Autor, ist ein Krimi aus England, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Ich mag die Bücher. Die sind nicht allzu eklig, die sind spannend, die sind gut geschrieben. Ich bin jetzt bei Band 4, glaube ich. Ich habe die zum 4., 5. Mal jetzt gelesen. Ich wusste bei fast allen noch, wer der Täter war. Und trotzdem freue ich mich darauf, das zu lesen. Das tut irgendwie gut, das ist eine Zeit, da weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt. Und das ist sowas, das ist irgendwie nett. Man entdeckt manchmal was Neues, aber nicht mehr allzu viel. Ihr kennt das wahrscheinlich. Vielleicht nicht von Büchern, vielleicht von der Tatortfolge im Fernsehen, die man irgendwie schon zweimal gesehen hat. Auch weiß, wer der Mörder war. Und trotzdem bleibt man dran hängen. Man schaltet nicht um, sondern denkt sich, ja, da bleibe ich sitzen, das gucke ich mir an. Oder von der Folge How I Met Your Mother. Habe ich auch alle schon mehr als einmal gesehen und weiß, was passiert. Man bleibt dran, man kennt es, man erinnert sich freudig, irgendwie tut das gut. Und so erging es mir zunächst mit dem heutigen Predigttext. Ich musste nachher Abbitte des meines Hochmutes leisten, aber dazu komme ich gleich. Ich wusste ja schon eine Zeit lang, dass ich heute predigen darf und habe in meiner stillen Zeit gelesen. Und mir ist nicht so ein Text, wo ich dachte, ja, den möchte ich heute mit euch teilen, begegnet. Also habe ich mich mit unserem Pastor Frank unterhalten. Wo sind wir denn thematisch gerade? Wo sind wir da? Und wir fangen das Thema von Jesus erzählen, Evangelisation an. Und er meinte, Christian, guck dir doch mal Johannes 3, 1 bis 21 an, Nikodemus und Jesus. Nachdem ich es gelesen hatte, dass um den Text könnte es gehen, dachte ich mir, das klingt gut, den kenne ich. Da fühle ich mich wohl, den kann ich in 3 Sätzen zusammenfassen. Wahrscheinlich viele von euch auch. So grundlegend die Dinge. Dann habe ich mir diesen Text angeguckt und dachte mir, was ist denn da alles drin? Mein Hochmut war ziemlich groß. Ich dachte, ja, da kann ich ganz entspannt was dazu sagen. Ganz entspannt ist irgendwie nicht die richtige Sache für eine Predigt. Am allerwenigsten für den, der predigen darf. Predigen ist dann doch... Durfte ich und die Demut musste ich nochmal neu lernen, ist etwas erarbeiten, von Gott geschenkt bekommen und nicht sagen, ich weiß sowieso schon vorher, was kommt. Ich hoffe für euch, die ihr den Text vielleicht sogar besser kennt als ich, dass ihr trotzdem noch was daraus mitnehmen dürft, was euch heute Gott aufs Herz legt. Mir ging es so, dass ich etwas daraus mitnehmen durfte und ich bin mit 2 Fragen an diesen Text herangegangen. Der Text ist relativ lang und nachdem ich ihn ein paar Mal gelesen hatte, dachte ich mir, 2 Sachen interessieren mich daran besonders. Was kann ich über das, wie Jesus von sich selbst, von seinem Evangelium erzählt, was kann ich daraus lernen? Was sind so die Kernpunkte? Sowohl für mich selbst, wenn ich selbst das weitergebe, als auch für jemanden, der noch nicht so lange unterwegs ist. Was sind die Kernpunkte, die Jesus von seinem eigenen Wirken berichtet? Was ist da wichtig? Und wo finde ich mich in der Bekehrungsgeschichte selbst wieder? Ich habe ja auch irgendwie zu Jesus gefunden und Teile davon finde ich wieder. Das hat mich begeistert an diesem Text. Und mit diesen beiden Fragen will ich mit euch an den Text gehen. In der gewissen Tiefe. Und ich lade euch ein dazu, diese beiden Fragen vor euch zu haben. Also wie erzählt Jesus von seinem eigenen Wirken, von seinem Heilsplan? Und ich werde euch davon berichten, wie ich selbst zum Glauben gefunden habe und wo ich mich darin wiedergefunden habe. Ich habe den Text mitgebracht, dass ihr mitlesen könnt. Funktioniert sehr gut. Ich habe ihn auch angeschaltet. Ich lerne. Ich lese vor nach der Luther-Übersetzung. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Langer Text. Ich habe ihn mit Absicht in der Gänze gelesen, weil das der Sinnabschnitt, den Johannes hier zusammengestellt hat, ist. Auch wenn ich jetzt, wir wollen ja irgendwie alle noch heute zum Mittagessen heimkommen, nicht auf jeden Vers eingehen werde, sondern mit euch durch die Hauptpunkte dieses Textes gehen will, ist es wichtig, im Hinterkopf zu haben, was alles in diesem Text steckt. Und schauen wir uns den Anfang an. Da geht's los mit dem, was wir lernen können. Die ersten anderthalb Verse. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm. Mir ist eine Sache aufgefallen. Nikodemus hat eine Entscheidung getroffen. Nikodemus hat beschlossen, Jesus ist nach Jerusalem gekommen. Den will ich mir angucken. Da will ich hin, den will ich kennenlernen. Nikodemus, zum Hintergrund, gehörte zur damaligen absoluten Elite der Juden. Saß in den obersten Entscheidungsgremien, gehörte zu einer angesehenen Familie, also viel mehr Macht im Judentum zur damaligen Zeit, außer die Römer als Besatzungsmacht, ging nicht. Und man kommt jetzt nicht in die obersten Entscheidungsgremien, weil man so nett ist, sondern an der Stelle, weil man in der richtigen Familie aufgewachsen ist und weil man weiß, wie Politik funktioniert. Also Nikodemus an der Stelle wusste, was er da tut. Und er hatte zwei Antriebe, die in ihm miteinander gekämpft haben. Zum einen ein politischer Aspekt. Jesus, gerade ein Emporkömmling in Israel, manche Leute liefen ihm nach. Und Nikodemus will wissen, was ist das eigentlich? Es gab nicht so viele Nachrichten und er hatte jetzt mal die Chance, Jesus zum ersten Mal in Jerusalem, ihn sich persönlich anzugucken. Und es ging auch für Nikodemus darum, seine eigenen Möglichkeiten bei Jesus auszuloten. Kann ich mich da anhängen? Kann ich da Macht gewinnen? Kann ich dieser Bewegung, wenn sie erfolgreich ist, hinterherlaufen? Werde ich am Ende Ministerpräsident oder was weiß ich, wenn wir die Römer vertrieben haben? Das waren die Vorstellungen damals. Das ist die eine Seite und zum anderen hat er ein geistliches Interesse. Er wollte mehr von diesem Prediger Jesus hören, der, wenn man nach seinen Wundern, die er vorher getan hat, zu urteilt, göttliche Macht besitzt. Nikodemus hat sich entschieden, sich auf den Weg zu machen zu Jesus. Ein bisschen heimlich, abends, ein bisschen abends auch, weil es da angenehmer war und kühler war und man sich abends unterhalten hat und Zeit hatte. Aber diese beiden Antriebe. Aber zusätzlich, er hat sich auf den Weg gemacht. Diese beiden Antriebe werden ihn länger begleiten. Nikodemus taucht noch zweimal auf im Johannesevangelium und es ist bis zum Ende nicht so klar, ob er sich wirklich dazu durchgerungen hat, zu Jesus zu kommen. Kann man auch nicht sagen, aber man merkt, dass diese beiden Dinge in seinem Herzen gekämpft haben. Und auch Jesus hat eine Entscheidung getroffen. Ja, Nikodemus kam zu ihm, aber Jesus hat sich dafür entschieden, mit ihm zu sprechen. Hätte ja auch sagen können, überspitzt formuliert, ich bin gerade erst in Jerusalem angekommen. Ich habe den Tempel gereinigt, ich muss hier ankommen, ich muss mit ganz vielen Leuten reden, ich habe schon mit vielen Leuten geredet und jetzt soll da einer kommen, will mit mir reden, der eigentlich nur politische Macht will. Ich habe Besseres zu tun, schickt ihn wieder weg. Hat er nicht gemacht. Jesus hat sich entschlossen, diese Zeit und Kraft zu investieren, um an diesem Abend mit Nikodemus zu reden und ihm das Evangelium zu bringen. Wie ist das? Wie war das bei mir, als ich zum Glauben gekommen bin? Ich bin, wie manche wissen, im Rahmen meiner Kinderstunde und dann im Jugendkreis zum Glauben gekommen, in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Meine Mutter hat mich da im Grundschulalter hingeschickt. Und das hat für mich Spaß gemacht. Ich habe ein paar Freunde kennengelernt. Und ich habe aber hauptsächlich davon profitiert, dass es Menschen gab, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Die am Ende 3 Jahrzehnte lang 2 Nachmittage die Woche Kinderstunde gemacht haben. Selbst als die eigenen Kinder da schon nicht mehr drin waren in dem Alter, haben die das gemacht. Und meine ersten Erfahrungen, wie Gott mich liebt, wie das Evangelium ist. Meine Erinnerungen an nahezu allen biblischen Geschichten basieren auf diesen Flanellbildern der Kinderstunde. Und das ist positiv. Das ist unglaublich positiv. Ich habe dort gelernt, wie Gott mich liebt und bin dort zum Glauben gekommen. Aber weil eine Frau hauptsächlich aus ihrer Komfortzone rausgekommen ist, um Kindern von Gott zu erzählen. Sie hat gar nicht immer gesehen, was draus wurde. Manche waren ein Jahr da, manche 2, manche 5. Und trotzdem hat sie weitergemacht. Sehr, sehr cool. Ich kenne einige, inklusive mir selbst, die dadurch zum Glauben gekommen sind. Er hat jetzt vor ein paar Jahren aufgehört, war jetzt im Rentenalter und hat gesagt, jetzt reicht's nach 3 Jahrzehnten Kinderstunde zu machen. Aber 3 Jahrzehnte lang. Sehr, sehr cool. Und so ähnlich ging es auch Nikodemus, der da auch wusste, ich muss dahin. Ich wusste es damals. Irgendwie tief, ich wusste, dass das gut für mich ist. Ich hätte ja auch die Nachmittage anders verbringen können. Auf dem Spielplatz, sonst was. Aber ich wusste, das ist gut für mich. Und Nikodemus wusste das auch. Vielleicht konnte er es nicht so ganz beschreiben, aber irgendwas hat ihn hingezogen zu Jesus. Der Startpunkt, das habe ich daraus gelernt. Der Startpunkt einer Gottesbegegnung ist immer eine aktive Entscheidung, und zwar von beiden Seiten. Von dem, der näher zu Gott kommt, aber auch zu dem, der Wegbereiter ist. Evangelium oder Evangelisation führt sowohl den Suchenden als auch den, der ihn anleitet, aus der Komfortzone heraus. Deswegen, bequeme Dinge an der Stelle helfen nicht immer weiter. Musste ich lernen und ist eine Erinnerung, die ich euch auch nochmal mitgebe. Die Unterhaltung der beiden, ich habe es ja eben vorgelesen, ist irgendwie kompliziert. Ich finde, auf den ersten Blick wechseln die Themen hin und her, sprechen nicht so wirklich miteinander. Und man muss ein bisschen graben, um zu verstehen, über was unterhalten die sich denn jetzt? Bitteschön, wirklich. Ich gebe euch die Grundstruktur des Textes wieder, weil ich glaube, das ist das, was wir heute mitnehmen können. Nikodemus kommt als guter Pharisäer zu ihm. Also Nikodemus ist von seiner eigenen Rechtschaffenheit überzeugt. Er tut alles Mögliche und Notwendige, um vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen. Und Jesus macht in Vers 3,1 und nimmt ihn direkt den Wind aus den Segeln. Er wusste, wer da kommt und sagt ihm, mit dir muss etwas geschehen, damit du ins Reich Gottes kommst. Das kannst du nicht selbst tun. Du musst von Neuem geboren werden. Oder man kann auch übersetzen, du musst von oben geboren werden. Und in Vers 5 erläutert er es weiter, dass er nur aus Wasser und Geist getauft in den Himmel kommen kann. Hier geht es nicht um die Taufe, die wir hier haben. Gab es damals noch nicht. Sondern es geht an der Stelle erstmal um das, was man damals kannte als Taufe des Johannes. Also ein Anerkennen der eigenen Sündhaftigkeit. Also zu erkennen, ich kann es selbst nicht. Nur durch Gottes Geist kann ich Gerechtigkeit erlangen. Das ist entscheidend. Der Weg zu Jesus führt immer über ein eigenes Erkennen der Sündhaftigkeit und die Annahme, persönlich gereinigt werden zu müssen. Das, was Jesus hier macht, lässt sich verallgemeinern. Er schaut, wo Nikodemus steht und zeigt ihm den Weg, da kommen wir gleich noch hin, zur Errettung über die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und die Annahme der Reinigung durch Gott. Und dazwischen steht noch ein Vers, den ich nicht ausgelassen habe, Vers 4. Was versucht Nikodemus hier? Er versucht die Diskussion so ein bisschen abzulenken. Versucht es auf eine theologische Ebene zu heben. Das kann doch gar nicht sein, das geht doch gar nicht. Kenne ich irgendwoher, mache ich auch gerne, wenn es sein muss. Wenn irgendwas Unliebsames oder eine Kritik kommt, selbst im besten Fall von meiner Frau ein Verbesserungsvorschlag, erstmal schiebt man es weg. Und selbst wenn es nur um die Wortwahl geht, auf irgendeiner Ebene kann man es ja immer wegschieben. Ich muss mich aktiv dafür entscheiden, zuzuhören. So wie Nikodemus dann hier zuhört und sich auf diese persönliche Ebene einlässt, muss ich mich auf diese selbstverändernde Ebene entscheiden einzulassen. Vers 5 führt Jesus, wie ich es eben sagte, wieder auf das Thema zurück, nämlich geistliche Veränderung von Nikodemus. Bisschen tut mir Nikodemus leid. Er kam dahin, wollte Jesus kennenlernen, ausloten, was geht da politisch, wollte über interessante theologische Fragestellungen diskutieren. Und was macht Jesus? Er bringt das Gespräch auf eine persönliche Ebene. Auf etwas, was Nikodemus viel mehr bewegt als eine theologische Fachdiskussion. Und zeigt damit eine Sache, die Nikodemus hier lernen musste, die ich auch immer wieder lernen musste, weil es nicht ganz meinem Grundmindset entspricht. Persönlicher Glaube ist nicht abstrakt diskutierbar. Ich kann nicht durch theologische Diskussion auf der Sachebene persönlichen Glauben erzeugen, weitergeben oder irgendwas in der Art machen. Es geht um aktives Erleben und für sich selbst annehmen. Ich erlebe auf der Arbeit immer etwas Schönes dazu. Ich arbeite in Mannheim, da kommen verschiedenste Menschen aus der Umgebung zusammen, aus den Städten drumherum und aus zwei besonderen Gebieten, der Bergstraße und der Pfalz. Es dauert nicht lange, bis eine Diskussion aufkommt, wahrscheinlich alle 3 Monate, man kann die Uhr danach stellen, welche Weinanbauregion ist besser. Ich habe noch nie eine Diskussion erlebt, bei der da irgendwie ein konstruktives Ergebnis rauskam. Die Leute aus den Städten dazwischen entscheiden sich oder halten einfach den Mund. Und irgendwann kommt der Satz, der kommt auch fast immer wortwörtlich so, das ist eine Glaubensfrage. Okay, dann ist das Ding auch immer gegessen. Das ist ein Totschlagargument an der Stelle. Ich habe mich gefragt, was sagt der Satz denn dann eigentlich, wenn das eine Glaubensfrage ist? Sagt das, darüber kann ich nicht diskutieren. Das ist es ja. Damit ist die Diskussion beendet. Ja, genau so ist es. Ich kann eine Glaubensfrage, einen Glauben, nicht durch Austausch von Argumenten bekommen, bezeugen, weitergeben. Eine schöne Weisheit, die ich durch meine weintrinkenden und weinliebenden Kollegen nochmal bekommen habe. Und es ist wichtig, weil es genau das ist, was Nikodemus lernen muss und auch was ich lernen muss als wissenschaftlich angehauchter, sehr strukturierter Mensch, der eine Naturwissenschaft studiert hat. Ich überspringe ein paar Verse und komme zu Vers 14, die ja zwischen... Oh, jetzt wollt's nicht. Kannst du eins weiterhüpfen, Kathi? Ja, einen zurück. Den da. Die Verse dazwischen sind für die Grundstruktur nicht entscheidend. Ihr könnt sie gerne daheim nochmal lesen. Nachdem Jesus das Gespräch auf die persönliche Ebene gebracht hat, setzt er jetzt noch einen drauf. Jesus kommt zum entscheidenden Punkt des Evangeliums. Nämlich seinem eigenen stellvertretenden Tod am Kreuz. Und dass man das persönlich annehmen muss. Jetzt ist Jesus noch nicht zu dem Zeitpunkt am Kreuz gestorben. Das heißt, er braucht ein anderes Beispiel. Das, was Nikodemus bekannt war, 4. Mose 21, da hatte sich das Volk Israel in der Wüste versündigt und als Strafe kamen tödliche Schlangen ins Lager. Mose hatte dann den Auftrag, eine eherne Schlange zu machen, die einen Stab befestigen und hochzuhalten. Und jeder, der dort drauf geblickt hat, also eine Glaubenstat, da drauf zu blicken und zu glauben, das kann mich retten, der wurde gerettet. Eine Errettung aus Gnade. Das ist was, damit konnte Nikodemus was anfangen. Und darum geht's, eine Errettung aus Gnade. Der Vers 16 hier ist sehr ähnlich aufgebaut. Denn so wie Mose durch die Schlange Errettung gebracht hat, so hat Gott durch Jesus Errettung gebracht. Das ist der zentrale Punkt dieses Textes und auch der zentrale Punkt von dem, wenn wir von Jesus erzählen. Nikodemus hat daran zu knabbern. Und wie ich gesagt habe, ist nicht klar, ob er es durchgeknabbert hat. Aber ich sehe in dem, was in diesem Aufbau und wie Jesus das Gespräch und die Themen lenkt, den Teil meiner eigenen Bekehrungsgeschichte und das, was wichtig ist über das Evangelium, über Jesus, seine Rettung für uns zu wissen. Ich habe mich damals für eine Sache, die Kinderstunde, entschieden, ohne richtig zu wissen, was es war und warum das gut ist. Und jemand anders hat entschieden, Aufwand für mich zu betreiben, um mir Jesus näher zu bringen. Sündenerkenntnis war irgendwie nicht so schwer, das war für mich klar. Und das erlebe ich in Gesprächen, Sündenerkenntnis im Allgemeinen, die Menschheit ist böse, das funktioniert auch noch gut. Die persönliche Annahme ist ein bisschen schwieriger, aber wenn wir in die Nachrichten gucken, irgendwie, da passieren so viele schlimme Dinge, die Erkenntnis, dass die Menschheit zu Bösem sehr, sehr gut in der Lage ist, ist nicht so weit weg. Und ich habe als Jugendlicher dann erkennen dürfen, dass ich aus mir heraus nicht besser werde. Dass es nicht in mir drin ist, mich selbst zu verbessern. Ich musste Jesus als meinen Retter annehmen. Darauf führt der ganze Weg hin. Und ich möchte nochmal auf die andere Frage zurückkommen und es nochmal zusammenfassen. Was kann ich darüber lernen, über das Evangelium und das, was Jesus hier in diesem Gespräch gemacht hat, wie er sein eigenes Evangelium verkündet hat. 3 Punkte daraus, die nicht neu sind, die eben schon angeklungen sind, die mir aber besonders nochmal wichtig geworden sind. Ich muss Aufwand auf mich nehmen. Dieser Aufwand ist unterschiedlich groß. Ob ich jetzt 3 Jahrzehnte lang Kinderstunde mache oder ob ich in einem Gespräch gerade nicht schweige. Aber ich muss den Aufwand machen. Wie oft lasse ich? Ich sehe es bei mir, ich spreche nur von mir. Jeder darf das an der Stelle für sich selbst übertragen und annehmen. Wie oft lasse ich Situationen an mir vorübergehen, wo ich schon währenddessen weiß, das wäre mein Einsatz gewesen. Keine großen Sachen. Aber auch da den Aufwand zu betreiben. Und ich muss lernen, es geht nicht um eine theologische Fachdiskussion. Die sind zwar nett und ich mache die auch mal gerne über Themen, aber die sind nicht Grundlage unseres Glaubens. Es geht darum, was wir selbst angenommen haben. Ich erinnere mich mit Schrecken an Diskussionen hier so Anfang meiner Studienzeit zurück, die einfach nur theologische Grunddiskussionen waren. Da ging es ums Recht haben, da ging es ums Überzeugen. Von den damaligen Gesprächspartnern habe ich noch keinen in der Gemeinde gesehen. Heute kann ich mehr davon berichten, was Gott in mir gewirkt hat und wie er mich verändert hat, wie ich von oben neu geboren wurde. Und irgendwann muss es zum Kreuz gehen. Kreuz als absolut integraler Bestandteil des Erzählens von Jesus. Ohne Kreuz ist die Gesprächsreihe nicht vollständig. Ohne Kreuz wäre das Gespräch Nikodemus Jesus nicht vollständig. Daran muss ich mich selbst erinnern. Nur mit Jesu Tod am Kreuz und unserer persönlichen Annahme ist das Evangelium vollständig verkündet. Nur dann ist die Rettung, und darum geht's, enthalten. Versteht mich nicht falsch, das ist keine Anleitung für ein erstes Gespräch mit wildfremden Leuten auf der Straße. Aus diesem Text wollte ich für mich verstehen und euch weitergeben, was dazu gehört, von Jesus zu erzählen und von seiner Rettung. Was dazu gehört, Jesu Evangelium zu verkündigen. Manchmal dauert das ein Gespräch lang, wenn es so vorbereitet ist. Manchmal dauert es Jahre. Manchmal stoppt es zwischendrin. Aber entscheidend ist, dass wir bereit sind, es anzunehmen, es zu tun, von den Veränderungen bei uns selbst im Glauben zu erzählen. Das ist das, was weiterträgt und dann zur persönlichen Annahme des Kreuzes kommen. Ich wünsche mir besonders und natürlich auch euch, dass wir hier von Jesus inspiriert werden, von dem, was er hier gemacht hat, ihm nachzufolgen und daran ein Beispiel nehmen, wie er sich selbst verkündet hat. Amen.